Hallo, liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Mathematik des Chaosbeutels. Doch bevor es losgeht, schauen wir uns noch die größten Schlagzeilen im Arkham Advertiser an. Da gibt es nämlich ein paar. Zum einen gab es einen Livestream zu Fathomable, oder wie es auf Deutsch heißen wird, Abgrundtief, auf YouTube von Fantasy Flight Games. Also wenn ihr Lust habt, gerne bei dem YouTube-Kanal von Fantasy Flight Games mal vorbeischauen und sich das Unboxing anschauen und ein paar Fragen mit Tony Fanci, dem Designer des Spiels. Gab ein paar ganz interessante Neuigkeiten. Es gibt, wie gesagt, 3 bis 6 Spieler, die das spielen können und bei 3 Spielern gibt es einen Verräter. Ab 4 Spielern gibt es 2 Verräter oder kann es 2 Verräter geben. Und man kann ab 4 Spielern auch noch einen Kultisten mit dazu nehmen. Davon wird am Anfang so ein bisschen abgeraten, da das jetzt noch kein Verräter ist, aber der hat noch so seine eigenen Ziele. Was genau das ist, weiß ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall hat man da einige Möglichkeiten, hier seinen Mitspielern das Leben schwer zu machen. Was ich ganz witzig fand, ist, dass zu Beginn kann man noch ein Mensch sein, also noch kein Verräter. Die Hybriden der tiefen Wesen, das sind ja in dem Sinne die Verräter. Das heißt, man kriegt am Anfang so seine Karten ausgeteilt, ob man Mensch ist oder ein Hybrid. Und ab ungefähr der Hälfte vom Spiel kriegt man nochmal Karten ausgeteilt und kann dann zu einem Hybriden werden. Das heißt, man realisiert quasi, dass man so ein Hybrid der tiefen Wesen ist und wird dann quasi vom Menschen zum Verräter. Was ich ganz spannend finde, weil man die erste Hälfte des Spiels irgendwie damit verbracht hat, zu versuchen, das Schiff wieder in Gänge zu bringen oder zusammenzuhalten. Ne? Und dann muss man in der zweiten Spielhälfte quasi alles wieder rückgängig machen. Finde ich ganz witzig. Was auch möglich ist, dass es zu Beginn gar keinen Verräter gibt. Das heißt, dass alle nur Menschen sind, weiß natürlich keiner. Und dementsprechend kann das eigentlich zu ganz witzigen Situationen führen, wo jeder jeden verdächtigt und eigentlich sind alle Menschen. Also stelle ich mir ganz witzig vor. Die ersten Partien sollen auch so leicht zugunsten der Hybriden ausgelegt sein. Also, dass die es ein bisschen leichter haben als die Menschen. Weil quasi davon ausgegangen wird, dass man ein bisschen Erfahrung sammelt und sich so ein paar Strategien zurechtlegt, wie man den Verräter rausfindet, dass dann mit der Zeit quasi die Menschen oder die Nicht-Verräter so ein bisschen einen Vorteil gewinnen. Deswegen ist es am Anfang so ein bisschen zum Vorteil der hybriden Wesen ausgelegt. Also war ein ganz, ganz nettes Q&A. In den Kommentaren wird auch fleißig Vergangenheit des Spiels diskutiert. Das war ja mal Battlestar Galactica, aber dazu kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich finde das Prinzip, sieht ganz witzig aus. Man braucht halt eine große Gruppe. Also ich denke so ab 4, am besten 5 macht es erst richtig Spaß, wenn es halt nicht nur einen Verräter geben kann. Ne? Sondern man hat, keine Ahnung, 3 Menschen, 2 Verräter. Ich glaube, dann ist es halt echt witzig. Also braucht man ein bisschen eine größere Gruppe, um das zu spielen, aber dann stelle ich mir das echt ganz, ganz cool vor. Die zweite Schlagzeile im Arkham Advertiser ist, dass es einen neuen Parallelermittler gibt, den man sich runterladen kann auf der Seite von Fantasy Flight Games. Zurzeit noch auf Englisch, beziehungsweise in Deutschland wird Arkham Horror von Asmodee betrieben oder vertrieben. Und die deutsche Variante habe ich da jetzt einfach noch nicht gesehen. Aber auf der englischsprachigen Seite, da kann sich jetzt den Parallelermittler Roland Banks runterladen. Das heißt, wie üblich gibt es eine neue Version quasi der vorderen Ermittlerkarte. Was sich nicht geändert hat, sind seine Werte. Er hat immer noch 3 Willenskraft, 3 Wissen, 4 Stärke und 2 Geschicklichkeit. Das hat sich nicht geändert. Aber man kann sich jetzt während dem Zusammenbauen seines Decks verschiedene Direktiven mit in sein Deck nehmen. Und diese Direktiven haben halt irgendwie so einen Nachteil und einen Vorteil. Als Beispiel gibt es hier mal die Direktive rotes Band. Man kann nicht mehr als 2 Karten jede Runde spielen, aber dafür, wenn man eine eine Einsicht oder ein Taktikereignis spielt, dann kriegt diese das Schlüsselwort schnell. Was aber schon mal gar nicht schlecht ist. Das heißt, man kauft sich da einen Vorteil durch einen kleinen Nachteil, aber mehr als zwei Karten pro Runde spielt man. Ja gut, kommt auf die Decklauslegung an, aber spielt man wahrscheinlich eher selten, wenn man auf Vorteile geht. Klar, wenn man sehr ein ereignislastiges Deck hat, dann spielt man wahrscheinlich schon mehr als zwei Karten. Aber gut, da kann man ja dann so ein bisschen drumherum bauen. Was ja auch ganz spannend ist. Zusammen mit dem neuen Roland Banks oder dem parallelen Roland Banks gibt es auch wieder ein Szenario, das mit veröffentlicht wurde. Das Szenario tut so ein bisschen die Mitternachtsmasken umbauen. Ja, also ich gehe da jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Wenn es interessiert, kann sich es einfach runterladen, mal anschauen. Ist ja immer ganz witzig. Und damit fehlt von den fünf Startermittlern ja nur noch Wendy Adams als Parallelermittlerin. Schauen wir mal, wenn die kommt. Genau. Also, das waren die Neuigkeiten im Arkham Advertiser und dann kommen wir auch zum heutigen Fall, nämlich der Mathematik. Fluch und Segen des Chaosbeutels. Keine Angst, ja, ich erschlage euch nicht mit Zahlen, also wir rechnen hier nichts und es gibt auch keine Hausaufgaben. Aber was ich mir schon immer mal anschauen wollte, war, wie sich so die Gewinnwahrscheinlichkeiten verändern, wenn man einfach spielt, wenn man schwer spielt oder hart oder Experte, also sich den echten Arkham Horror antut, wie das sich quasi auswirkt. Und vor allem jetzt auch mit der neuen Kampagne, die Innsmouth-Verschwörung, gibt es ja Fluch und Segen, Segensmarker. Und ich habe so ein bisschen bei Drawn to the Flame, dem Podcast, englischsprachig, mehrere Episoden über Fluch und Segen angehört. Und da war so die Meinung, dass Fluch witzig ist, also stark, weil man quasi sich Vorteile erkaufen kann, indem man da Fluchtokens hinzutut und das jetzt nicht so große Auswirkungen hatte. Und dass sich jetzt Segen nicht so stark angefühlt hat. Und das hat mich neugierig gemacht, warum das so sein könnte. Also, wieso hatten die das Gefühl, das eine stärker, das andere weniger. Also die wollten explizit nicht in die Mathematik einsteigen. Und da dachte ich mir, ja, das muss ich mir jetzt mal unbedingt mal anschauen. Wissenschaft siegt über das pure Gefühl. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach mal witzig, sich das anzuschauen. Was habe ich mir denn überhaupt angeschaut? Also ich habe mir vorhin den Chaosbeutel mal vorgenommen. Aus dem Grundset, den Chaosbeutel. Ich habe mir da verschiedene angeschaut, also von der Dunwich, vom Grauen von Dunwich, dem Pfad nach Kokobusa und so weiter. Und ja, so viel ändert sich gar nicht. Also klar, hier und da mal ein paar Details und vor allem die Zeichen, die Symbolmarker ändern sich halt pro Szenario. Aber so der Startbeutel ändert sich jetzt nicht gewaltig mit der Kampagne und mit der Schwierigkeit. Mit der Schwierigkeit schon, aber nicht mit der Kampagne. Entschuldigung, ich brauche einen kleinen Schluck Tennessee Sour Mash. Deswegen habe ich mich für einfach das Grundset entschieden. Klar, so ein bisschen was ändert sich, aber das ist alles nichts, wo ich sagen würde, das sind jetzt Welten. Das heißt, als Ausgangspunkt ist es schon okay, die Nacht des Zeloten zu nehmen. Wobei eine Kleinigkeit habe ich dann schon mir angetan. Ich habe den Chaosbeutel so modifiziert, wie er dann im letzten Szenario der Verschlinger aus der Tiefe wäre. Das heißt, es gibt noch ein großes altes Symbol mehr mit minus 5 und Totenkopf habe ich jetzt als minus 1 angenommen. Im Prinzip ist es die Anzahl Monster in dem Szenario, aber ja, machen wir mal minus 1. Macht auch nicht viel aus, wenn es minus 2 ist. Also hin oder her. Der Kultist ist minus 2 und das Tableau ist minus 3. Genau, das sind so die Ausgangssituationen als älteres Zeichen oder Sternmarker. Wenn man den bekommt, das ist dann eine 0. Ja, meistens ist man ja eh in der Überzahl mit seinem Skillwert, seinem Fähigkeitenwert über der Probenschwierigkeit. Deswegen 0 ist quasi gewonnen, ja, im Normalfall. Also es ändert auch nicht viel. Genau, und was schauen wir uns jetzt an? Wir schauen uns an, wie sind so die Gewinnwahrscheinlichkeiten im Standardschwierigkeitsgrad? Was passiert, wenn man das zu einfach ändert? Was ändert sich, wenn man das zu schwer und zum Experten ändert, die Schwierigkeit? Und dann gehen wir wieder zurück zur Standardschwierigkeit und packen den Chaosbeutel mal voll mit Fluch und Segen. Und schauen mal, wie sich das dann verhält. Also was passiert, wenn ich ja, bis zu 10 Fluch Marker in den Chaosbeutel packe und was passiert, wenn ich bis zu 10 Segenmarker in den Chaosbeutel packe? Finde ich eine spannende Frage. Und das finden wir jetzt mal zusammen raus. Genau, los geht's. Wie gesagt, nicht erschrecken lassen. Es sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, deswegen kommen jetzt ein paar Prozentzahlen, aber nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Was man hier mitnehmen kann, ist wirklich so grobe Richtungen. Wo lohnt sich's? Da noch ein paar Fähigkeitspunkte reinzupacken und wo lohnt sich es eigentlich nicht mehr? Ja, so ein bisschen Gefühl für den Chaosbeutel zu kriegen. Also, mir hat das ein bisschen gefehlt bisher, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Genau, also Standard-Schwierigkeitsmodus. Wir haben, ich sage es nochmal explizit, was wir da alles im Chaosbeutel haben. Wir haben ein plus ein Token, wir haben zwei Null Token, also Marker. Entschuldigung, wir haben 3 minus 1 Marker, wir haben 2 minus 2 Marker, wir haben 1 minus 3 Marker und 1 minus 4 Marker. Genau, dann haben wir noch zwei Totenköpfe, einen Kultisten, ein Tableau oder Tablett oder wie auch immer man das nennen möchte, einen ja, großen Alten oder ein älteres Ding, Symbol. Wir haben natürlich einen Autofail und wir haben ein älteres Zeichen, also den Stern. Genau, das ist unser Chaosbeutel. Also, wie ist das jetzt? Was wir jetzt immer vergleichen, ist, wie viel Punkte wir quasi über dem Probenwert sind. Also, wenn ich sage zum Beispiel minus 2, dann heißt es, unser Fähigkeitenwert ist 2 weniger als die Probenschwierigkeit. Also, beispielsweise, man musste eine Willenskraftprobe 3 bestehen und wir hätten jetzt nur eine Willenskraft. Das wären dann minus 2 unter dem Probenwert. Genau, dann gibt es minus 1, dann gibt es 0. Also wir hätten dann bei einer Willenskraftprobe 3, hätten wir auch 3 Willenskraft. Und dann geht es hoch von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fähigkeitenwert über dem Probenwert. Das heißt, bei 8 hätten wir dann bei einer Willenskraftprobe 3, hätten wir 11 Willenskraft. Das ist ein bisschen verrückt. Im Standardschwierigkeitsgrad, bei Experte kann das vielleicht Sinn machen. Oder man spielt natürlich die Schurken, die positive Effekte kriegen bei 2 oder mehr, wo sie die Probe gewinnen. Aber ja. Also wie spielt sich das Ganze jetzt ab im Standard-Schwierigkeitsgrad? Wenn mein Fähigkeitenwert 2 weniger ist als der Probenwert, dann habe ich eine 0% Chance. Also brauche ich gar nicht machen quasi. Ich habe verloren. Hängt natürlich jetzt davon ab, dass das ältere Zeichen bei uns jetzt 0 ist. Wenn das eine plus 2 bei irgendeinem Mittler wäre, dann könnte man da noch ein paar Chancen haben. Aber wir haben mal eine 0 angenommen, deswegen haben wir auch keine Chance. Wenn da 1 drunter ist, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 6%, das doch noch zu gewinnen. Was ja schon mal ganz schön ist. Bei 0, also wir haben den gleichen Fähigkeitenwert wie die Probe. Dann haben wir eine 24%ige Chance, also ungefähr eine Viertelchance. Nicht großartig, sollte man wahrscheinlich nicht machen, aber ja, immerhin mal ein Viertel. Also wenn es gar nicht anders geht, hat man noch gewisse Chancen. Wenn man 1 über dem Probenwert ist mit seinem Fähigkeitenwert, dann hat man schon eine ungefähr 50%ige Chance, was ich schon mal gar nicht so schlecht finde. Also ist halt ein Coinflip. Also 50-50 kann man gewinnen, muss man aber nicht. Aber ja, nichts, was ich jetzt unbedingt machen wollen würde, aber wenn es mal sein muss, dann da hat man immerhin eine 50% Chance. Also bei 1 über dem Probenwert ist man schon bei 50%. Bei 2 über dem Probenwert ist man schon bei 70%, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Das heißt, wenn man drei Proben macht, haben wir schon mal 2 gewonnen. Das ist nicht gut, aber okay. Interessant wird es jetzt bei, wenn 3 über dem Fähig Probenwert ist. Das heißt, ja, zum Beispiel 6 Willenskraft hat, bei einer 3, Probe auf 3 Willenskraft, da hat man schon 82%, also ungefähr 80%. Und ich würde sagen, das ist solide. Also das ist okay. Da kann man guten Gewissens mal einen Test machen. Also 3 über dem Probenwert ist einigermaßen safe. Da haben wir 80%ige Erfolgschance, 82%. Ja, schon sehr gut. Also das kann man machen im Standard-Schwierigkeitsgrad. 3 drüber und dann sieht es schon ganz gut aus. Im Lauf der Kampagne kann es natürlich schwieriger werden, aber dann kriegt man natürlich auch Karten dazu, die einem noch mehr Boost geben. Also nehmen wir mal den sechsten Sinn. Der gibt bei 5 Erfahrungspunkten plus 2 auf den Willenskraftwert. Das heißt, das negiert so ein bisschen dann die erhöhte Schwierigkeit. Genau, das heißt, was wir mal mitnehmen können, ist, wenn der im Standard-Schwierigkeitsgrad, wenn man da 3 über dem Probenwert ist, dann sieht es schon mal gar nicht schlecht für einen aus. Wenn man 4 über dem Probenwert ist, dann kriegt man nochmal 10% extra. Das heißt, man ist so ungefähr bei 90% Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt. Schon mal sehr gut. Und mehr würde ich auch nicht machen, weil das Ganze hört dann bei 94% auf. Also man kann nicht besser werden als 94%. Und bei 4 über dem Probenwert hat man schon 88, also quasi 90%. Die 2%, die merkt keiner in der Kampagne. Ja, ganz ehrlich. Und also im Normalfall. Und dann ist es okay. Also 3, plus 3 ist schon mal sehr gut und plus 4 ist schon sehr safe. Okay, soweit zum Standard-Schwierigkeitsgrad. Finde ich schon mal ganz interessant, was man da so lernen kann. Wie ist es, wenn man es jetzt sich einfach macht? Das heißt, man geht in der Schwierigkeit zurück auf einfach. Und dann verschiebt sich das Ganze quasi um 1 nach vorne. Also die Kurve sieht ungefähr ähnlich aus, aber der große Vorteil ist, ich habe meine 80% Erfolgswahrscheinlichkeit schon bei plus 2, also mein Fähigkeitswert ist 2 größer als der Probenwert, und meine 90% Wahrscheinlichkeit habe ich schon bei plus 3. Das heißt, das Ganze hat sich um 1 nach vorne geschoben, ich muss nur noch 2 drüber sein, dann bin ich schon sehr, sehr safe. Oder ich bin 3 drüber und dann habe ich meine 90% Wahrscheinlichkeit und komme da gut durch das Szenario durch wahrscheinlich. Das heißt, die Reduktion des Schwierigkeitsgrads gibt einem quasi ein plus 1 auf seinen Testwert. Ist ja okay. Also kann man sich merken, plus 2 ist okay und plus 3 ist super safe beim einfachen Schwierigkeitsgrad. Schauen wir mal an, wie sich das Ganze entwickelt, wenn man dann zu schwer geht. Und man hat es schon fast vermutet, es schiebt sich alles um 1 weiter nach oben. Das heißt, wenn ich auch wieder ungefähr bei 80% Erfolgschance landen will, muss ich diesmal schon 4 über dem Probenwert sein. Also plus 4 auf dem Probenwert haben. Dann bin ich ungefähr bei 80%, 78%, also sogar leicht runter. Und bei 90% bin ich dann erst, wenn ich 5 über dem Probenwert bin. Das Ganze hat sich um 1 wieder nach oben geschoben. Finde ich eigentlich eine ganz nette Skalierung, ja, dass es sich alles so um 1 schiebt. Das heißt, bei einfach für 80%ige Chance reicht plus 2. Ja. Bei Standardschwierigkeitsgrad reicht plus 3 und im schweren Schwierigkeitsgrad sollte es dann schon eher ein plus 4 sein. Die Kurve ist allgemein auch viel flacher im schweren Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es steigert sich mit jedem Punkt, den man reincheckt, nicht so krass. Also wenn man sich das mal im Standard-Schwierigkeitsgrad anschaut, ne, dann geht es bei 0 los mit 24% und bei plus 3 ist man schon bei 80%. Das geht sehr schnell. Jetzt im schweren Schwierigkeitsgrad, da ist man bei 0 auch wieder bei ungefähr 25%, 22%, aber eben erst bei plus 4, bei den 80%. Genau, und jetzt gehen wir mal zum Expertenmodus, ja, da wird es dann richtig knackig. Wie man schon hat vermuten können, schiebt sich wieder um 1. Das heißt, wenn ich jetzt eine 80%ige Erfolgschance haben will, dann muss ich schon 5 über dem Probenwert sein mit meinem Fertigkeitswert. Und für die 90% muss ich tatsächlich schon 7 über dem Probenwert sein. Also das ist dann richtig knackig langsam. Da muss man immer ordentlich was beitragen zu den Proben. Und da ist die Frage, ob einem nicht irgendwann quasi die Munition ausgeht oder die Luft. Die Kurve steigt auch viel flacher an. Also bei 0 ist man ungefähr bei 11% Erfolgschance und dann, wie gesagt, erst bei 5, bei ungefähr 80. Also die Steigerung pro zusätzlichen Fähigkeitspunkt, mit dem man hier investiert, wird viel geringer. Man kriegt quasi weniger für sein Geld. Aber ja, auch wieder schön, dass es so gut mitskaliert. Also wir sind jetzt immer schrittweise von plus 2 im Anfangsschwierigkeitsgrad zu plus 5 gekommen im Expertenmodus, um eine 80-prozentige Erfolgschance zu haben. Ich brauche nochmal einen Schluck Tennessee Sour Mash. Lecker. Genau. Also fand ich schon mal spannend, das mal zu lernen. Also wir spielen normalerweise immer im Standardschwierigkeitsgrad. Da ist lustig, trotzdem noch schwer genug und macht Spaß. Genau. So, aber jetzt wird es richtig spannend. Seit der neuesten Kampagne, die Innsmouth-Verschwörung, gibt es neue Marker, und zwar Fluch und Segen. Und die funktionieren folgendermaßen. Segen, wenn man den zieht, einen Segensmarker zieht aus dem Chaosbeutel, dann kriegt man plus 2 auf seinen Fertigkeitswert und muss aber noch einen weiteren Marker ziehen. Das Gegenteil für die Fluchmarker. Das heißt, wenn man einen Fluchmarker aufdeckt, dann kriegt man minus 2 auf seinen Fertigkeitswert und muss auch noch einen weiteren Marker ziehen. Das heißt erstmal, ein Nachteil, wenn man Fluchmarker im Chaosbeutel hat, aber dafür sind die Karten, die quasi diese Marker hinzufügen, haben starke Effekte und es gleicht das dann einigermaßen aus. Auf die wollen wir jetzt gar nicht eingehen, ob das Spaß macht oder nicht, oder ob das stark ist oder nicht, sondern wir schauen uns wirklich nur an, was passiert wenn eben eine gewisse Anzahl Marker im Chaosbeutel ist, wie ändern sich meine Erfolgschancen? Wir fangen mit Segen an. Das heißt, hier, wie gesagt, kriegen wir plus 2 auf unseren Fertigkeitswert, wenn wir einen Segensmarker ziehen und müssen noch einen weiteren Marker aufdecken. Und ich habe das Ganze so gesteigert, dass ich mir das anschaue. Was passiert bei 2 Markern? Was passiert bei 4? Was passiert bei 6? Was passiert bei 8 Segensmarkern im Chaosbeutel? Und was passiert bei 10 Segensmarkern im Chaosbeutel? Und das ist dann auch so die Obergrenze. Mehr geht nicht. Okay, also fangen wir an. 2 Segensmarker im Chaosbeutel. Und was passiert mit meiner Erfolgschance? Im Wesentlichen noch gar nichts. Also, wenn man seine 80-prozentige Chance haben will, muss man immer noch 3 über dem Fertigkeitswert sein. Und wenn man seine 90-prozentige Chance haben will, dann muss man immer noch 4 über dem Probenwert sein. Da hat sich nichts geändert. Klar. Ein paar kleine Prozentsätze hin oder her, aber viel hat sich da nicht getan. Also im Wesentlichen, ob da jetzt 2 Segensmarker drin sind oder nicht, hat absolut überhaupt gar keinen Einfluss. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir 4 Segensmarker drin haben. Dann haben wir nämlich schon ungefähr 20% Chance, einen Segensmarker zu ziehen. Und gucken mal, ob sich da in unseren Erfolgschancen was signifikant geändert hat. Und nö. Hat es nicht. So ein bisschen, wenn ich jetzt plus 3 auf dem Probenwert habe, dann habe ich jetzt eine 85-prozentige Erfolgschance anstatt einer 82-prozentigen. Okay, ich behaupte, das merkt man nicht im realen Spiel. Also diesen Prozentsatz zu merken, muss man schon 100 oder mehr Proben gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man so viele Proben in einem Szenario macht, also merkt man nicht. Man merkt es ein bisschen, wenn man jetzt minus 1, also 1 unter dem Probenwert ist, mit seinem Fähigkeitenwert, dann hatte man ohne Segensmarker 6% Erfolgswahrscheinlichkeit und danach 16. Das heißt, man hat ab und zu die Situation, dass man Proben gewinnt, die man davor halt nicht gewonnen hätte. Aber trotzdem noch mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Also es fühlt sich dann wahrscheinlich trotzdem nicht gut an, ob man jetzt mit 6% oder 16% gewinnt. Hat sich nicht viel getan. Dann fügen wir mal noch 2 weitere Segensmarker hinzu. Wir haben jetzt eine 26%ige Chance auf einen Segensmarker, also auf die leckeren plus 2. Und schauen mal, ob sich da in unserer Erfolgschance etwas geändert hat. Ich gucke immer so ein bisschen auf die 80% und 90%, weil ich denke, das ist da, wo man im normalen Spiel oft hin möchte, wenn man nicht gerade Überlebender ist. Und ja, sieh mal, was ich gefunden habe, auf der Hand hat im Normalfall. Und da ändert sich wieder nichts. Also wenn ich eine 80%ige Chance haben möchte, dann muss ich wieder 3 über dem Probenwert sein. Und wenn ich eine 90%ige Chance haben möchte, dann muss ich auch wieder 4 über dem Probenwert sein. Da hat sich nichts verbessert, nichts verschlechtert. Man merkt jetzt so langsam, dass gerade für den Bereich um 0, das heißt, wenn ich so ungefähr in dem Bereich bin, wo ich mit meinem Fähigkeitenwert genau den gleichen Wert habe wie der Probenwert, dann verbessern sich da meine Chancen ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist nicht so, dass man da, das ist nicht so in dem Bereich, dass man sagen möchte, damit kann man konstant spielen, sondern das ist eher, man hat dann doch mal Glück gehabt, dann hat es doch geklappt. In dem Sinne. Aber ja, ob man jetzt eine 24%ige Erfolgschance hat bei 0, also wenn man der Fähigkeitenwert gleich dem Probenwert ist, oder 37%, ach, das macht einen Kohl nicht fett. Ja. Also hat man natürlich ab und zu mal die Erfolgserlebnisse, aber dafür jetzt den Aufwand betreiben, 6 Segensmarker in den Chaosbeutel zu bekommen, weiß nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht so. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir 8 Segensmarker im Chaosbeutel haben, denn dann haben wir schon eine 32%ige Chance auf einen Segensmarker. Und da ändert sich auch wieder nicht so viel. Also wenn ich meine 90% haben will, muss ich wieder 4 über dem Probenwert sein. Und wenn ich meine 80%ige Chance will, dann sollte ich auch wieder 3 über dem Fähigkeitenwert sein. 2 ist jetzt so langsam im Bereich, wo man sagen kann, es reicht auch schon. Also da hat man jetzt eine 77%ige Wahrscheinlichkeit. Ist aber immer auch noch nah an den 71% dran, die man ohne Segensmarker hätte. Von daher jetzt keine riesige Verbesserung. Also 6% mehr, das ja, ändert auch nicht viel. Und ansonsten, wie gesagt, im unteren Bereich, wenn man wie gesagt um die 0 drumherum ist, da hat es sich jetzt auch nochmal ein bisschen verbessert. Also bei 0 von 24% auf 40%. Aber wie auch wieder nichts, womit man ein konstantes Spiel machen kann. Also 8 haben mich auch noch nicht überzeugt. Schauen wir mal, wenn wir wirklich den Chaosbeutel mit Segensmarkern vollgepackt haben, dann haben wir 10 Segensmarker zur Verfügung und eine 37%ige Chance einzuziehen. Ist jetzt alles super? Naja, geht so. Also für 90% möchte ich immer noch 4 plus, also 4 mehr haben als der Probenwert. Man könnte jetzt argumentieren, dass man auch mit 3 schon ungefähr in die 90% Bereiche kommt. Also man hat dann bei 3 über dem Probenwert eine 87%ige Chance. Das ist jetzt schon langsam in den Bereichen, die man ohne Segen im Standardschwierigkeitsgrad hat, wenn man 4 drüber ist. Also bei 4 ohne Segensmarker hat man eine 88%ige Chance. Jetzt mit 10 Segensmarkern hat man eine 87%ige Chance. Also kann man schon sagen, das hat sich jetzt verschoben. Da reichen auch nur 3. Aber hat es das jetzt gebracht dann? Ich habe da 10 Segensmarker investiert, um von 4 auf 3 runterzukommen, meine 90% zu haben. Bei 3, ja, wie gesagt, habe ich 87% mit 10 Segensmarkern. Bei 2, also plus 2, ich habe einen Fähigkeitswert von plus 2 über dem Probenwert, habe ich jetzt 78% Chance, einen Erfolg zu haben. Im Vergleich zu 71% gilt ganz ohne Segensmarker. Ich behaupte, das merkt man immer noch nicht so richtig. Also klar, hier in die Mathematik sagt plus 7% Chance, das ist ein Anstieg von relativ gesehen 10%. Es ist einfach so wenig. Ja, also ich glaube nicht, dass man da jetzt nur deswegen den riesen Aufwand betreiben muss. Also klar, wenn die Segensmarker sowieso im Chaosbeutel sind, ist schön und ab und zu hat man dann doch mal das Erfolgserlebnis, ja, dass man mit minus 2 in den Test geht und dann trotzdem gewinnt. Und dann freut man sich. Aber man möchte ja ein konstant gutes Spiel machen, also man möchte konstant Fähigkeitenproben gewinnen und dafür muss man trotzdem immer noch 3 oder 4 drüber sein. Wobei mittlerweile, ja, 78% 2 drüber ist auch okay. Also jetzt beginnt sich so ein bisschen auszuwirken, aber man hat halt auch die maximale Anzahl an Sehingsmarkern drin. Und dafür ist der Benefit in meinen Augen dann doch ein bisschen gering. Also, wenn Peter und Frank von Drawn to the Flame sagen, sie haben das Gefühl, ihr Spiel wurde mit Segensmarkern nicht deutlich besser, dann kann ich das hier aus den Kurven bestätigen. Was es bringt, ist, dass man bei Proben, wo man nah am Probenwert ist, mit seinem Fertigkeitswert ist, da hat man ab und zu mal coole Momente, aber das war's dann auch. Es sorgt für ein paar coole Momente. Mehr nicht. Und dafür lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Also, wenn man jetzt großen Aufwand betreiben muss beim Deck zusammenbauen, nur um Segensmarker reinzukriegen, das ist, glaube ich, vergebene Liebesmühe. Okay, ja, schon mal interessant. Ich meine, ausprobieren kann man es trotzdem mal, ne? Einfach weil es Spaß macht. Aber die Erfolge werden sich jetzt nicht unbedingt mehren wegen den Segensmarkern. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn man Fluchmarker reinpackt in seinen Chaosbeutel. Das kann doch wieder ganz anders aussehen. Fluchmarker, wie gesagt, man bekommt minus 2 aus seinem Fertigkeitswerk und muss einen weiteren Marker enthüllen. Genau. Nochmal Standard Schwierigkeitsgrad. Unsere Ausgangssituation ist, dass man, also wenn ich minus 2 sage, dann meine ich, wir sind mit unserem Fähigkeitenwert minus 2 unter dem Probenwert. Und ich sage einfach bei minus 2. Ich hoffe, ihr wisst dann, was gemeint ist. Also bei der Standard Schwierigkeitsgrad ohne Fluchmarker haben wir bei minus 2 eine 0%ige Gewinnwahrscheinlichkeit. Bei minus 1 6%. Bei 0 sind wir 24%. Ja, okay, geht so. Bei 1 sind wir schon bei 50%. 50-50. Okay. Bei 2 sind wir, wie gesagt, bei 71% schon gut, aber nicht gut genug für ein konstantes Spiel. Und ab 3 ist man bei 80%, bei 4 ist man bei 90% und alles drüber ist eigentlich schon übers Ziel hinausgeschossen. Genau. So sieht es aus ohne Fluchmarker. Jetzt packen wir 2 Fluchmarker mit rein. Und ja gut, erwartungsgemäß passiert nicht so viel. Unsere Chancen verschlechtern sich durchschnittlich um 3%. Aber nichts Gewaltiges. Also da passiert noch nicht viel. Vor 2 Fluchmarkern muss man nicht so große Angst haben. 4 Fluchmarker. Man hat eine 19%ige Chance auf einen Fluchmarker. Und jetzt wirkt sich's, finde ich, schon aus. Also wenn ich jetzt bei 4 Fluchmarkern im Chaosbeutel eine 80%ige Chance haben will, dann muss ich jetzt schon 4 mit meinem Fähigkeitenwert 4 über dem Probenwert sein. Also 3 reicht nicht mehr, da ist man nur noch bei 75% anstatt 82. Das hat sich schon ausgewirkt. Also bei 4 Fluchmarkern muss ich bei plus 4 landen für eine 80%ige Chance und bei plus 5 für eine 90%ige Chance. Also es hat schon Auswirkungen. Senkt die Gewinnwahrscheinlichkeit schon deutlich. Dann packen wir mal 6 Fluchmarker in den Chaosbeutel. Wir sind jetzt bei 26% Chance und jetzt hat sich der Trend verfestigt. Also man hat jetzt quasi alles eins nach oben geschoben. Die 70% Gewinnwahrscheinlichkeit, die ich vorher bei plus 2 hatte, habe ich jetzt erst bei plus 3. Die 80% habe ich jetzt erst bei plus 4 anstatt bei plus 3. Und die 90% habe ich jetzt erst bei plus 5 anstatt bei plus 4. Das muss man berücksichtigen. Und da mehr investieren in seine Proben. Das heißt, der Vorteil, den die sich durch das Hinzufügen der Fluchmarke in den Chaosbeutel herausspielen möchte, der muss mal mindestens ein Plus 1 auf die Probenwerte ja, rausspringen lassen. Also es muss gleichwertig sein als zu einem konstanten Stat-Boost von plus 1 quasi. Weil sonst hat sich's nicht richtig gelohnt. Ne? Also ein signifikanter Einfluss, wenn ich jetzt 8 Fluchmarker hinzufüge und eben ungefähr 33% Chance, also eine Drittelchance auf einen Fluchmarker, dann geht das Ganze nochmal weiter runter. Hat sich jetzt im Vergleich noch nicht so viel getan zu 6 Fluchmarkern, aber es geht einfach weiter abwärts. Also man hat jetzt unter 90% bei plus 5, man hat unter 80% bei plus 4, man hat unter 70% bei plus 3, alles noch knapp dran. Aber es wird deutlich schlechter. Es wird deutlich schlechter. Und jetzt bei 10 Fluchmarkern im Chaosbeutel, da geht es dann richtig in den Keller mit den Erfolgschancen. Also wenn ich, noch oder wenn ich eine 80-prozentige Chance haben möchte, muss ich jetzt 5 über dem Probenwert sein. 5. Davor, ohne Fluchmarker, waren es 3. Das heißt, es ist schon mal ein Plus 2, das ich immer investieren muss. Ein zusätzliches wohlgemerkt. Wenn ich eine 90-prozentige Chance haben will, dann kann man sich streiten, ob man 6 oder 7 über dem Probenwert sein möchte. Bei 6 sind wir bei 87%, bei 7 bei 91. Den Unterschied merkt wahrscheinlich nicht mehr so riesig. Aber wenn man sicher gehen will, dann doch lieber plus 7. Und davor war es eben plus 4. Ohne Fluchmarker. Also hier hat sich deutlich was getan. Verrückt. Im unteren Bereich, den haben wir noch gar nicht so richtig angeschaut. Also wenn ich bei 0 bin, also Fähigkeitenwert gleich Probenwert. Dann geht es jetzt runter bei 10 Fluchmarkern von 24% auf 15. Ja, okay, schlecht, aber davor war es halt auch schon schlecht. 0 sollte man eh nicht machen. Plus 1, da geht es runter von 50% auf 35%, merkt man schon auch. Die 50-50-Chance hat man jetzt erst bei plus 2. Aber das sind eh so Bereiche, da ist es eh schon ein bisschen Zufall, ob man gewinnt oder nicht. Wie gesagt, ich finde es da schlimm, wo man eigentlich davor sicher eigentlich den Test gewonnen hat, also relativ sicher mit 80 oder 90%. Und um dieses Level zu erreichen, muss man jetzt deutlich mehr investieren mit 10 Fluchmarkern im Chaosbeutel. Das muss sich, wie gesagt, sehr gelohnt haben, dass man 10 Fluchmarker da in den Chaosbeutel packt. Also finde ich ein bisschen beeindruckend. Also die Segensmarker haben sich in dem Bereich, wo man eigentlich sein möchte, also in einer relativ sicheren Chance, dass man es packt, fast nicht ausgewirkt. Und die Fluchmarker dagegen, die haben sich gewaltig ausgewirkt. Wir können es mal vergleichen, ne? 10 Segensmarker. Da hat sich ja in meinem. Da, wo ich mit meinem Fähigkeitenwert hin soll, fast nichts geändert. Also man kann sagen, okay, man könnte argumentieren, dass man jetzt zwischen statt plus 3 auf plus 2 gehen will, für eine 80-prozentige Chance und von plus 4 auf plus 3 für eine 90-prozentige Gewinnrate bei Segen. Das heißt, man gewinnt 1, aber auch nicht so richtig. Also es ist noch immer unter 80%, immer noch unter 90%. Also am besten spielt man so, wie man immer gespielt hat, mit plus 3, plus 4 in der Gegend. Bei Segensmarkern, es hat sich also wirklich in dem Bereich quasi nicht ausgewirkt. Aber die Fluchmarker, holy moly. Also wenn ich jetzt nur noch 3 über dem Probenwert bin, dann ohne Fluchmarker hat eine 82-prozentige Gewinnchance, was echt schon gut ist. Und mit den 10 Fluchmarkern nur 65%. Und das ist fast schon wieder bei 50-50. Fast. Ja. Also ich habe jetzt was mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Fluch tut weh. Deswegen schaut, dass die Belohnung diese Schmerzen rechtfertigt. Und Segen ist okay. Also Segensmarke sind okay. Kann man, es schadet nicht. Aber man wird auch nicht viel besser. Aber Fluch tut weh. Fluch tut weh. Ja. Also für mich war das jetzt sehr spannend, das mal so durchzugehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Hatte ich wirklich nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, ist ja beides 2, ne? Plus 2, minus 2. Aber dass sich das so unterschiedlich auswirkt, hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber ist natürlich klar, ne? Wenn man schon bei 80, 90% ist, viel mehr Luft nach oben hat man dann auch nicht. Auch wenn man bei 70% ist, dann ist die Luft nach oben dünner als nach unten. Also man kann mehr verlieren, als man gewinnen kann. Und dementsprechend wirkt sich das eben auch mehr aus, wenn man was verliert. Gut, damit wäre unser Fall 3, Mathematik, Fluch und Segen des Chaosbeutels, erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, ich habe heute einiges gelernt. Schaut mal rein bei aktenzeichen-arkim.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen-arkim@gmail.com, also alles zusammengeschrieben. Mich würde Feedback wirklich freuen. Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Wo kann ich noch besser werden? Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und weiterhin gute Ermittlungen. Euer Ermittlungsleiter Chris.